Und wenn die andere Seite darauf eingeht oder nicht eingeht, dann wird eine Bilanz gezogen und dann wird sozusagen der Test auf die Willigkeit der anderen Seite zur Kooperation zu den eigenen Bedingungen. Der Test darauf, ob die andere Seite willens ist, zu den Bedingungen, zu denen ich den Verkehr will, sich dafür herzugeben. Dieser Test wird dauernd gemacht und als Bilanz in der Form des Stands der Beziehungen bilanziert und bekannt gemacht. Das geht dann so, dass man sagt, also mit zum Beispiel der Schweiz haben wir unproblematische Beziehungen. Dann gibt es auch mal einen Staatsbesuch und der Staatschef kommt und es geht so weit, dass man sich umarmt. Mit anderen Staaten haben wir gute Beziehungen. Wir können mit ihnen, sie können mit uns. Mit wieder anderen Staaten haben wir belastete Beziehungen, problematische Beziehungen. Mit wieder anderen Staaten sind die Beziehungen zerrüttet. Und das sind diese Formeln für die Bilanz, die da immer aufgestellt wird. Und was sagt eigentlich der Standpunkt, die Beziehungen sind zerrüttet? Das sagt, mit dem anderen Staat bin ich durch und durch unzufrieden, denn auf die Ansprüche, von denen ich meine, dass ich sie von ihm verlangen kann, geht er nicht ein. Es ist immer eine Bilanz zwischen, was ich meine, dass ich verlangen kann und was ich kriege. Ich mache dem anderen den Vorwurf, du meinst wohl, du kannst dir leisten, auf diese oder jene Ansprüche von mir nicht einzugehen. Umgekehrt. Also gute, schlechte, gemischte Beziehungen können nicht nur mächtige Staaten gegen andere mächtige oder gegen ohnmächtige haben, auch umgekehrt. Auch ein kleiner Staat hat gute, schlechte, mittlere Beziehungen zu anderen, auch ganz großen. Es wird immer eingeschätzt, was man dem anderen abverlangen kann, und dann wird geprüft, ob der andere darauf eingeht, auf das, was man meint, dass man ihm abverlangen kann. Dann kann auch mal das kleine Ecuador mit dem großen Amerika Unzufriedenheit signalisieren und sagen, viel verlangen wir ja nicht, aber das bisschen hättet ihr doch gewähren können und wenn ihr das nicht tut, dann halten wir das für bösen Willen. Umgekehrt. Der Große verlangt was und erwartet, dass er es kriegt, weil er der Große ist. Und wenn er es nicht kriegt, sagt er, die Beziehungen sind belastet, der andere Staat ist mir in seinen Gebaren gar nicht recht. Da haben wir schon den Übergang. Den Übergang, einen ersten einfachen Übergang zur Feindschaft. Zwischen Staaten finden Beziehungen statt. Und die Bilanz wird dauernd gezogen, geht der auf das ein, was ich von ihm will, und gibt der zu, was ich als die Macht, die ich bin, ja wohl verlangen kann. Und der Schluss, der gibt es nicht zu, der andere, ist am Anfang ein Fall von Uneinsichtigkeit, ein Fall von, da muss man die Beziehungen vertiefen, da muss man mehr verhandeln. Vielleicht auch mal, da muss man ihm die Vorteile vor Augen führen, den der Verkehr mit uns ihnen doch gewährt, sodass man ihnen auch mitteilen kann, das könnte frei alles entfallen. Also bitte, haltet euch dran. So, und wenn man das eine Weile durchtestet, dann kann man auch bei ganz einfachem Stoff schon zu dem Schluss kommen, der andere Staat ist intransigent, der mag nicht. Es ist kein Irrtum. Das ist keine vorübergehende Halsstarrigkeit, das ist böser Wille. Und dann ist der Staat ein störendes Element im eigenen Umkreis. Natürlich ist der Test auf die Bereitschaft des anderen Staats, auf meine Ansprüche einzugehen, sich unterzuordnen, denn das ist ja der Inhalt davon. Natürlich ist dieser Test auf Unterordnungsbereitschaft einer, der hat seinen eigentlichen Stoff. Der erste Satz war, alles kann Stoff dafür werden, und das ist auch richtig. Aber seinen engeren und eigentlichen Stoff hat der Test auf die Unterordnungsbereitschaft natürlich auf dem Feld, wo der andere Staat sich der Unterordnungsnötigung entzieht oder der Unterordnungsnötigung widersetzt. Sodass es jetzt so ausschaut, wie das, was die Politologen dann immer wundern, Krieg entsteht aus Rüstung. Das ist natürlich Blödsinn, aber eins stimmt. Ein anderer Staat beweist seinen bösen Willen am allerdeutlichsten daran, dass er sich rüstungsmäßig Mittel zulegt, die erkennen lassen, dass er sich in den Stand versetzen will, den eigenen Ansprüchen ein cooles Nein entgegensetzen zu können. Dass Staaten sich durch Rüstung den Druck einer anderen Macht entziehen können, dass sie sich verweigern können oder umgekehrt, dass sie selber die Fähigkeit zum Druck entfalten können, das ist dann die entscheidende Entdeckung. Dieser Staat meint's böse, dieser Staat ist nicht willig, sich unterzuordnen, dieser Staat ist ein Problem, ein Hindernis der Geltung meiner Rechte. Jetzt sind wir schon nah an der Gegenwart. Denk mal, was sind denn die aktuellsten Kriegsgründe? Nicht erlaubt der Staat die Ausfuhr von Weizen oder die Einfuhr von Hühnerteilen. Ja, darüber kann man auch streiten als Staat und das wird ja auch gestritten. Und auch das wird eingeordnet in die Frage, ist denn der prinzipiell kooperativ oder prinzipiell widersetzlich? Aber so richtig klar, dass ein Staat widersetzlich ist, wird es, wenn man sich seine Bewaffnung anschaut. Und wenn dann ein Staat wie Iran, immerhin von den USA seit ewig als Feind ausgemacht und bedroht, als Feind Israels selber aktiver Feind und angefeindet, ein Staat in einer Weltregion, wo Israel Atombomben hat und wo Amerika als die große ordnungsstiftende Weltmacht mit Atombomben operiert, wenn ein solcher Staat nach Atombomben strebt, dann sagt Amerika, ja, das ist der Fall, da ist jedes Zuwarten verkehrt, da ist jeder Kompromiss unmöglich. Das ist ein Unrecht, das wir in der Welt beseitigen. Wenn andere Staaten sich Waffen zulegen, mit denen sie sich der Abschreckung und Erpressung durch die eigene Macht entziehen, dann zerstören sie die Ordnung. Saddam Hussein, ja, jetzt hat sich ja nachträglich herausgestellt, dass es gar nicht gestimmt hat, aber Saddam Hussein, das größte Unrecht, das also dann auch den Krieg begründet hat, er legt sich Massenvernichtungswaffen zu. Konnte man sich dann raussuchen, ob es atomar oder biologisch oder chemisch war. Am Schluss war es keins von all den dreien, aber da kommt es jetzt gar nicht drauf an. Das Argument ist, die bewaffnen sich, und jetzt ist es lustig, und deswegen sind sie der endgültige Feind. Dabei ist schon klar, da steckt immer mehr drin als bloß die Bewaffnung. Wenn Frankreich sich neue Atomwaffen zulegt, ist es nicht gleich der Feind der USA. Da ist es schon, das ist ein Staat, der im Prinzip ein Problem ist, ein Staat, gegen den wir Unterordnungsansprüche haben, die nicht zufriedengestellt werden. Und in dem Licht ist dann Bewaffnung der endgültige Beweis, dass dieser Staat es feindlich meint. Und dann verdient er die Feindschaft, die man ihm dann anträgt. Dieses ganze Treiben, den gesamten zwischenstaatlichen Verkehr dauernd zu beäugen, ob Unterordnungsbereitschaft auf der anderen Seite vorhanden ist, einen ständigen Test auf die Bereitschaft des Partners, den eigenen Ansprüchen zu entsprechen, zu machen. Dieses Treiben kommt bei allen Bilanzziehen im Wesentlichen natürlich immer zu einem Schluss. Die eigenen Rechte werden viel zu wenig respektiert. Ganz egal, ob man bei Freund oder Feind, zu Freund oder Feind blickt, zu Partner oder Rivale, das große Urteil von allen Staaten ist, die eigenen Rechte werden von anderen viel zu wenig respektiert. Deswegen bleibt es nicht beim mitten im Frieden. Ja, das sind immer noch der friedliche, normale friedliche Verkehr auf dem Hintergrund und unter Benutzung der Gewalt, die ein Staat ist. Deswegen bleibt es im Frieden nicht bei dem theoretischen Test, ob der andere bereit ist, den eigenen Ansprüchen Folge zu leisten oder ob er sich widersetzt. Es bleibt nicht beim Bilanzziehen, ja, die Beziehungen sind gut oder nicht so gut, sondern es findet ein dauerndes Arbeiten an der Unterordnung anderer Staaten unter dem eigenen Willen statt. Ein ständiges Arbeiten an der Korrektur des Kräfteverhältnisses. Das ist erstmal unmittelbar, natürlich wieder, was ich heute eingangs schon gebracht habe, das Rüsten selber. Anfangs habe ich mit gerüstet wird, erstens überhaupt und zweitens nach Maßgabe dessen, was die eigene Ökonomie hergibt. Jetzt gibt es da natürlich schon den Übergang, gerüstet wird mit Blick auf Staaten, die sich nicht beugen, sodass dann das Rüsten das Maß hat, man muss Abschreckungsmittel zusammenbringen, die dem Staat beibringen, dass er sich unterzuordnen hat. Wenn die Staaten sich auf sowas einlassen oder mit sowas anfangen, da ist dann die Frage, wie viel verträgt denn meine eigene Wirtschaft? Die wird dann längst vergessen. Öfters übernehmen sich Staaten mal beim Rüsten. Sie rüsten in einer Weise, dass es ihre Ökonomie auf Dauer nicht aushält. Aber nicht nur auf dem Feld der Rüstung. Jetzt dreht sich alles um. Auf allen Feldern wird jetzt auf einmal der Standpunkt der Unterordnung anderer Staaten zum Zweck und alle anderen Sektoren des zwischenstaatlichen Verkehrs zum Mittel. Ich möchte darauf hinweisen, letzte Woche, die erste Hälfte, hatte den Charakter, es geht um die ökonomische Benutzung anderer Staaten als Quelle des eigenen nationalen Reichtums, der Vermehrung des Wachstums daheim. Das war da die Fassung. Da bin ich gekommen bis zu, und um das sicherzustellen, um das zu verbessern, braucht es Erpressung anderer Staaten, und dann denkt man dran, und das ist ja richtig, die sollen zu günstigere Handelsbedingungen einräumen, die sollen das Breitmachen der eigenen Banken auf ihrem Territorium genehmigen und so Zeug. Und dazu will man sie drücken und pressen. Jetzt, der Standpunkt, andere Staaten gehorchen nicht genug, man muss die sich besser unterordnen. Im Lichte dieses Standpunkts wird jetzt der gesamte ökonomische Verkehr dem Standpunkt der Unterordnung anderer Staaten untergeordnet. Dann wird der Handel, den man mit einem anderen Staat betreibt, dann wird der eine Gunst, die der andere mit Konzessionsbereitschaft zu honorieren hat. Dass man ihm was verkauft, wird wie eine Großzügigkeit gesehen, die beantwortet werden muss. Erstens natürlich damit, dass das, was man ihm verkauft, bezahlt wird. Also der erste Preis. Und dann wird ein zweiter Preis verlangt, nämlich ein Preis in Sachen weltpolitischer Loyalität, weltpolitischer Unterordnungsbereitschaft. Man fördert andere Staaten, aber verlangt gleichzeitig, wenn man sie fördert, dass sie dann im eigenen Lager sein müssen, quasi wie eine Erweiterung der eigenen Machtbasis funktionieren soll. Umgekehrt. Staaten, die sich dafür nicht hergeben, bekommen den freien Handel verweigert. Zunächst nicht auf allen Feldern. Die kriegen zum Beispiel als allererstes mal natürlich einmal ein Waffenembargo. Na, denen liefert man keine Rüstung. Denen, die sich mit ihrer Macht schon widersetzen wollen, liefert man keine Rüstung. Dann liefert man aber auch nicht nur keine Rüstung, sondern als nächstes, das ist ja alles im Kalten Krieg fein säuberlich durchexerziert worden und gilt immer noch, dann liefert man ihnen keine Dual-Use-Güter. Ja, nicht nur keine Raketen und Schießgewehre, sondern auch keine Computer, mit denen man die Raketensteuerung programmieren kann. Und dann stellt sich schnell raus, am Schluss ist die gesamte Industrie, alle Industriegüter außer Hacken sind Dual-Use-Güter. Alles Bessere, jedes bessere Kugellager kann man, lernt man ja jetzt, für Zentrifugen benutzen, mit denen man Uran anreichert. dann gibt es da ein Embargo. Und wenn die Feindschaft weitergeht, dann gibt es ein allgemeines Handelsembargo. Man schließt Staaten von der Benutzung des Weltmarkts aus. Das ist ein interessanter Punkt. Nach der Seite wird auch deutlich, der Weltmarkt selber ist nicht irgend so ein Ding, wo Staaten sich hinbewegen, sondern der Weltmarkt wird von den großen Mächten als ihr Besitz behandelt. Und sie sind Subjekte, die lassen andere zu oder aber nicht. Also Amerika lässt Kuba im Welthandel nicht zu. Kuba ist es verboten, durch Export und Import sich an anderen Staaten zu bereichern, wie alle anderen Staaten es untereinander tun. Und abgestuft gibt es das in verschiedenen Graden des Embargos, in verschiedenen Graden des Ausschlusses. Runter wird es in immer mehr Staaten bis hin dazu, dass Staaten zur WTO, also zu dem, dass man überhaupt an dem multilateralen Handelssystem ohne Diskriminierung beteiligt ist, erst zugelassen werden müssen. Von denen, die die WTO jetzt machen. Da merkt man schon auch, da wird der Handel der gewaltmäßigen Selbstbehauptung einer Macht gegen andere Mächte untergeordnet. Das schließt ein, das darf man nicht vergessen, das schließt ein, dass der Handel dadurch beschädigt wird. Jedes Embargo ist ein Verbot, Geschäfte zu machen. Deswegen gibt es bei jedem Embargo Privatleute, die im Geheimen die Geschäfte weitermachen, die bis gestern erlaubt waren. Und dann gibt es Strafen drauf und dann gibt es Gerichtsprozesse und es gibt das Zweite, dass nämlich die eigenen Partner, also andere befreundete Nationen, den Schaden, den ihr Wirtschaft vom Embargo erleidet, immer zu vermeiden suchen, indem sie Halbseiten offiziell, inoffiziell, unausgesprochen, aber dann doch den Handel oder Teile davon weiter betreiben. Also die Unterordnung des Geschäftswesens unter die staatliche Selbstbehauptung hat schon auch die Bedeutung Beschädigung des Geschäftswesens. Um die Grundlage, auf der alle Geschäfte gehen, eine durchsetzungsfähige Macht zu sein, um diese Grundlage zu sichern und zu entwickeln. Wieder radikaler dasselbe wieder radikaler auf dem Thema von Waffen und Militärbündnissen. Immer noch, mitten im Frieden, ist noch lange nicht Krieg, findet die gewaltmäßige Entwicklungshilfe gegenüber andere Staaten statt. Man macht denen Waffen zugänglich. Selber wieder ein bisschen Geschäft. Aber das ist bloß die eine Hälfte. Und da ist man ganz verkehrt, wenn man da das Geschäft als die Hauptsache sieht. Das Geschäft ist der Nebeneffekt der gewaltmäßigen Entwicklungshilfe. Man fördert die Gewaltfähigkeit anderer Staaten. Warum? Weil man zum Schluss kommt, deren Gewaltinteressen passen einem gerade ins Konzept. Ja, jetzt der neueste Großschritt dieser Art sind die USA in Sachen Indien. Indien entwickelt die Atombombe und zwar gegen den Willen der Weltmächte, gegen den Geist des Nichtweiterverbreitungsvertrags, den sie nie unterschrieben haben, insofern haben sie da gar keinen Vertrag verstoßen. Indien ist von Amerika ja ein Jahrzehnt lang hatten Sanktionen ausgesetzt gewesen, weil Indien die Atombombe entwickelt hat, obwohl es die Amis nicht wollten. Und jetzt denken sich die USA, ach Gott, als, sie sagen selber laut und deutlich in die Weltdiplomatie hinaus, als Gegengewicht zu China wäre doch die Aufrüstung Indiens gerade recht. So, an der Stelle jetzt, dass diese Macht als Gewalt, als abschreckungsfähige Macht größer wird, passt den Amis ins Konzept, weil es eine Stütze der amerikanischen, wie eingebaut in die amerikanische Abschreckungsfähigkeit gegenüber alle anderen Staaten, ist Indien via Teilauftrag nehmen. Ob es stimmt, ob es dabei bleibt, ist übrigens alles sehr die Frage. Aber es ist jetzt mal der Standpunkt. Und den Standpunkt, den hat auch Deutschland, wenn es jetzt die afghanischen Polizisten ausbildet und mit der nötigen Bewaffnung versieht, oder wenn Deutschland Israel ausrüstet, oder wenn Deutschland den Saudis Panzer oder Panzerteile verkauft. Immer ist es derselbe Standpunkt. Man macht Machtpolitik. Man fördert die Gewalt an anderer Stelle und spielt damit, macht Gewichte, Gleichgewichte aus, richtig bastelt an Drohpotenzialen, die andere Staaten ausüben können sollen oder die andere Staaten darstellen sollen, weil man meint, der bedroht schon den Richtigen. Nämlich einen, den ich auch gern bedroht sehe. Dass das nie ganz aufgeht, weil der andere Souverän das ja aus seiner Rechnung rausmacht, kommt historisch immer wieder raus. Saddam Hussein war auch ein Aufrüstungsobjekt der Amerikaner gewesen. Seinerzeit, wie der Irak Krieg gegen den islamisch-revolutionären Iran geführt hat. Und die Amerikaner, die ausstaffiert mit effektvoller Bewaffnung. Da waren sie recht. Ja, hinterher hat er sie halt missbraucht, die Bewaffnung. Da muss man wieder aufpassen auf den, den man erst ausrüstet. Aber das ändert ja nichts daran, dass man selber Machtpolitik damit betreibt, dass man den anderen erstmal ausrüstet. Und ja, offiziell, inoffiziell, direkt, locker oder nicht so locker, nicht nur ausrüstet, sondern glatt in ein Bündnis reinzieht. Ja, ein Staat macht ein Militärbündnis mit einem anderen. Was ist die Leistung? Die Leistung ist doppelter Natur. Die eine Hälfte, und die vergisst man schnell, ist die, dass eine große Macht, wenn sie ein Militärbündnis mit einer kleineren macht, einerseits sich zum Diener an der Sicherheit dieses kleinen Staates macht. Ja, deine Sicherheitsinteressen sind bei mir in guter Hand. Du kannst dich, das hat immer dann auch die Seite, du kannst dich gegen andere frech aufführen, behaupten, du bist auch eine Macht, die respektiert werden muss, weil du im Bündnis mit mir bist. Die eine Hälfte. Andere Hälfte ist deine Sicherheitsinteressen. Also die Absichten deiner Machtentfaltung werden meiner Machtentfaltung untergeordnet. Ein Bündnispartner hat immer auch die Seite, dass seine Gewalt, weil sie von der Gewalt des großen Partners abhängt, sich dann auch überhaupt bloß so betätigen kann und so betätigen muss, dass sie im Dienste der großen Macht operiert. Dass also die weltweiten Macht- und Dominierungsinteressen der großen Macht zu einem Bestandteil der Staatsräson des kleinen geschützten Staates werden. Und drittens hat ein Militärbündnis natürlich die Bedeutung, dass wenn man sich, und sei es auch nur kleine Staaten, angliedert, dann wird die eigene Abschreckungsfähigkeit gegen den Rest der Welt größer. Also das ist ja die Bedeutung des Bündnisses, an die jeder als erstes denkt. Drei Militärmächte legen zusammen und dann sind sie mehr als eine. Dann sind sie als Drohpotenzial, als Kriegsfähigkeit und damit als durchsetzungsfähige Mächte. Gewichtiger, als sie es wären, wenn jede bloß alleine auftreten würde. So haben wir das, dass mitten im Frieden alle Seiten dauernd an ihrer militärischen Aufstellung, an ihrem Abschreckungspotenzial arbeiten und immer zu bestrebt sind, das zu vergrößern. Handel und Wandel als Mittel dafür einsetzen, militärische Zusammenarbeit in Sachen Waffenexport und in Sachen Militärbündnisse dafür einsetzen. Und auf die Tour die Welt in eine richtige strategisch sortierte Frontstellung aufteilen. In jedem Frieden ist die Welt strategisch sortiert. Man weiß, wer zum Freund gehört, man weiß, wer zum Feind gehört. Und ach, bastelt an der Arrondierung des eigenen Bündnisses, bastelt an der Vervollständigung der eigenen Front, um wirkungsfähige Abschreckung gegen die andere Seite auf die Beine zu bringen.